Hallo und herzlich willkommen bei der 168. Folge meines Podcasts Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir sind in diesem Podcast immer noch im Jahr 1936. In der letzten Folge habe ich Agatha Christies hervorragenden Roman Cards on the Table vorgestellt. In Deutschland ist er unter dem Titel Mit offenen Karten zu erhalten. In dieser Folge wiederum bleibe ich noch ein wenig bei diesem Roman. Ich habe das mal als Cluefinder-Episode bezeichnet. Cluefinder waren im Golden Age of Detection, also zwischen den Weltkriegen, vor allem in Großbritannien, kleine Listen am Ende mancher Romane, mit denen die AutorInnen die Leserschaft darauf hinwiesen, auf welcher Seite des Romans wesentliche Hinweise zu finden gewesen wären, wenn wir denn aufgepasst hätten. Das ist eine entweder charmante oder auch arrogante Methode, je nachdem, wie man sieht. In meinen Cluefinder-Episoden gehe ich auf ähnliche Weise der Frage nach, ob Agatha Christie uns Hinweise auf den Tathergang und die schuldige Person gegeben hat oder ob die Auflösung aus dem Nichts bzw. einfach nur aus den kleinen grauen Zellen von Hercule Poirot gekommen ist. So eine Cluefinder-Episode lohnt sich nicht bei jedem Roman, denn zum Beispiel in den Thrillern wird nicht wirklich ermittelt, insofern gibt es auch nicht wirklich Indizien, zumindest keine rätselhaften. Bei den Romanen des Jahres 1936 lohnt es sich aber auf jeden Fall. Heißt aber auch, diese Folge, also diese 168. Folge, enthält massive Spoiler. Diese Folge ist insofern auch etwas Besonderes, als ich ein wenig experimentiere in ihr. Und zwar mit Geräuschen. Ich versuche an der einen oder anderen Stelle Geräuscheffekte einzusetzen. Das liegt daran, dass ich die Schnittsoftware gewechselt habe und dadurch auch Zugriff habe zu einigen Geräuschen oder Hintergrundmusik oder sowas. Das versuche ich irgendwie einzusetzen und mal schauen, wie es wird. Dann viel Vergnügen dabei. An dieser Stelle folgt immer in diesen Episoden die Auflösung des Verbrechens. Poirot zelebriert das in Cards on the Table ganz am Schluss, wie es gewohnt ist, und zwar mit einem Paukenschlag. Denn all die Personen, die sich gespannt in Poirots Wohnung versammeln, sind sicher, dass sie die Wahrheit kennen. Natürlich hat die vor wenigen Tagen ertrunkene Anne Meredith Mr. Shaitana ermordet. Hat sie nicht gerade versucht, ihre Freundin und Mitbewohnerin zu ertränken? Und spricht nicht einiges für sie als Täterin? War sie nicht am Abend vor deren Ermordung bei Mrs. Lorimer zu Besuch? Doch mit einem gekonnten Überraschungsangriff und einem kleinen Bluff entlockt Poirot dem guten Dr. Roberts das Geständnis, dass er Mr. Shaitana erstochen hat. Ermittelt und kombiniert haben Monsieur Poirot, Superintendent Battle, Colonel Race und Ariadne Oliver in der Gegenwart, also irgendwie in den 30ern, aber das Motiv für den Mord liegt in der Vergangenheit, in einem anderen Mord, oder vielleicht auch in einer ganzen Mordserie. Wir haben bei Cards on the Table eine interessante Konstellation. Normalerweise wird in den Romanen von Agatha Christie ein Verbrechen aufgeklärt. Meistens ist das Mord in den Romanen eigentlich immer. Dieses Verbrechen kann in der Vergangenheit liegen, ein Cold Case sein. Das kommt bei Agatha Christie je später immer öfter vor. Aber es ist eben ein einzelnes Verbrechen, das manchmal auch noch zu Folgeverbrechen führt. Es kann sein, dass das Folgeverbrechen den Ausgangspunkt bildet, weil es in der Gegenwart geschieht, und Poirot sich dann zum ursprünglichen Verbrechen zurückarbeitet. Aber hier haben wir gleich 4 mögliche Ausgangsverbrechen für das Verbrechen in der Gegenwart, die Ermordung von Mr. Shaitana. Es wird auch von Anfang an ausgeschlossen, dass das Verbrechen irgendwie aus der Beziehung zwischen Mr. Shaitana und einem der Verdächtigen entspringt. Das macht die Ermittlungen einerseits einfacher, denn an keiner Stelle wird irgendwie das Privatleben des Ermordeten untersucht. Spielt keine Rolle, was Mr. Shaitana für ein Mensch war, außer in einer Hinsicht. Und gleichzeitig werden die Ermittlungen dadurch schwieriger. Wir haben nämlich gleich 5 Ermittlungen und die werden auch alle irgendwie geführt, aber ihre Intensität ist relativ gering und sie führen ziemlich schnell zu Ergebnissen. Bei 5 Ermittlungen könnte das Ganze natürlich schon recht unübersichtlich werden, aber ich finde, das hat Agatha Christie ganz gut gelöst, indem sie dann doch nicht 5 Ermittlungsstränge in voller Intensität und Tiefe auch ausbuchstabiert. An dieser Stelle zitiere ich noch einmal aus Agatha Christies Vorwort. Nur 4 Pferde gehen an den Start und jedes einzelne, wenn die Umstände die richtigen sind, könnte die Tat begangen haben. Das macht den Überraschungseffekt gewaltsam zunichte. Dennoch sollte, denke ich, den 4 Personen das gleiche Interesse gewidmet werden. Jede von ihnen hat einen Mord begangen und ist fähig dazu, weitere Morde zu begehen. Dieses Vorwort ist eine Besonderheit. Ich wüsste nicht, dass so etwas irgendwie bei einem anderen Werk von Agatha Christie voransteht. Es scheint Agatha Christie einzuschränken. Und das tut es auch letztendlich, indem sie klar macht, es wird nichts Überraschendes kommen. Es kommt nicht plötzlich jemand, der aus der Vergangenheit hervorgezerrt wird oder in Verkleidung dort in diesem Zimmer auftaucht. Nein, es sind diese 4 Personen. Und doch, entweder durch Nachlässigkeit oder vielleicht auch ein bisschen aus Boshaftigkeit, ist sie in diesem Vorwort nicht ganz ehrlich. Aber dazu gleich. Denn zunächst mal, sie sagt zwar, allen 4 Personen soll das gleiche Interesse gewidmet werden, aber das stimmt dann gar nicht. Denn, ja, ich glaube, die Polizei in ihren Ermittlungen, die wir manchmal mitbekommen und manchmal nicht, in diesen Ermittlungen widmet sie tatsächlich allen 4 das gleiche Interesse. Aber in einem Fall bekommen wir davon gar nichts mit und es gibt irgendwie auch kein Ergebnis. Und das betrifft Mrs. Lorimer. Die Polizei, wie gründlich sie auch jeweils ermitteln mag, wir erfahren davon ja nichts, die Polizei findet einfach nichts. Entweder hat Mrs. Lorimer kein Verbrechen begangen oder sie hat ihre Spuren zu geschickt vermischt. Dann aber kommt das 26. Kapitel. In einer sehr intensiven Begegnung zwischen ihr und Hercule Poirot ringt der Meisterdetektiv ihr mit brachialer Beharrlichkeit ein Eingeständnis ab. Sie hatte vorher behauptet, dass sie Mr. Shaitana ermordet hat und Poirot bringt sie dazu, zuzugeben, dass es eine Lüge ist. Eine Lüge zugunsten von Anne Meredith, denn Mrs. Lorimer meint, sie meint gesehen zu haben, wie Anne Meredith Mr. Shaitana ermordet. Und dann ganz nebenbei teilt Mrs. Lorimer mit, dass sie ihren Ehemann ermordet hat. Nichts weiter. Einfach nur diese Tatsache. Und die klingt absolut glaubwürdig, auch wenn wir keinerlei Beweise haben und wir werden bis zum Ende keinerlei Beweise bekommen. Außer, dass Mr. Shaitana, und das ist ja auch kein Beweis, ganz am Anfang bei der unseligen Dinnergesellschaft nebulöse Bemerkungen macht darüber, dass es ja auch häusliche Unfälle gibt, die vielleicht keine Unfälle sind. Und das würde, weil es auf die anderen 3 nicht passt, vielleicht auf Mrs. Lorimer passen. Übrigens bekommen wir im Grunde für keinen der Morde irgendeinen Beweis. Wenn man mal von dem an Mrs. Lorimer und den Mordversuch an Rhoda Dawes absehen. Aber Beweise oder nicht, bei Agatha Christie gibt es am Ende vom Mord in der Regel eine Quittung. Und so ist es auch bei Mrs. Lorimer und bei Anne Meredith. Beide überleben dieses Buch nicht. Das Vorwort hat aber ein noch viel größeres Problem als das mangelnde Ermittlungsinteresse an Mrs. Lorimer. Dieses Problem heißt Major John Despard. Als einziger des Quartetts überlebt er den Roman und er bekommt sogar ein Happy End. Die Heirat mit Rhoda Dawes zeichnet sich ab. Mehr noch, den beiden begegnen wir im Roman The Pale Horse später wieder. Also hier ein Mörder, der ungeschoren davonkommt. Aber offenbar ist es nicht so einfach, denn in 2 köstlich satirischen Kapiteln bekommen wir gleich 2 Geschichten darüber erzählt, wie Major Despard einen Menschen getötet hat. In beiden Fällen ist dieser Mensch Professor Luxmore, aber beide Male ist es kein Mord. Im 20. Kapitel führen Poirot und die Witwe Luxmore ein romantisches Kitschdrama auf, wobei nur die Frau das wirklich ernst nimmt. Der fremdländische Detektiv mit den seltsamen Marotten, der der immer noch schönen Witwe ihre Geschichte über ihre dunkelromantische Vergangenheit entlockt. Die schicksalhafte Expedition nach Südamerika, das einsame Camp am Fluss, fiebergeschwängertes Klima, der ältere Ehemann, der gut aussehende Major, zwei junge Menschen, die sich gegen ihren Willen zueinander hingezogen fühlen, verborgene Blicke, ein misstrauischer Ehemann, der gewalttätig wird, ein Schuss in Notwehr, der Professor liegt tot am Boden. Die verzweifelte Gattin überredet ihren Geliebten dazu, das Ganze als Fiebertod zu verkaufen und dann Trennung auf immer. Vorhang. Dagegen das 21. Kapitel, der Major selbst eine ganz andere Geschichte und ganz anders erzählt. Der fieberkranke Professor will im Wahn in den Fluss laufen. John Despard kann das nur auf eine Weise verhindern, indem er ihn in den Fuß schießt. Das traut er sich zu, er ist ein guter Schütze, er greift zum Gewehr. Die liebeskranke Gattin kommt dazu und meint, der Major wolle den Professor ihretwegen erschießen. Sie ist eine Romantikerin. Sie packt ihn am Arm, nicht schießen. Sie ringen miteinander, der Schuss löst sich. Der Professor ist tödlich getroffen. Der weitere Verlauf, siehe oben. Dass Mr. Shaitana Major Despard fälschlich als Mörder eingeladen hat, geschenkt. Er hat die Geschichte von Mrs. Luxmore und so wie sie sie erzählt, könnte da ja auch ein Mord dahinter stecken und von ihr liebeskrank vertuscht worden sein. Aber was ist mit der Autorin selbst und ihrem Vorwort? Sie muss ja der Meinung gewesen sein, dass Despard unschuldig ist, sonst hätte sie ihn nicht davonkommen lassen. Mehr noch, Poirot selbst geht im 8. Kapitel davon aus, dass genau eine Person von den Vieren unschuldig ist. Also, entweder war Agatha Christie in ihrem Vorwort ziemlich schluderig, oder man darf bei ihr eben nichts für ganz bare Münze nehmen, auch kein Vorwort. Vorwort hin oder her, von seiner Persönlichkeit her hätte Despard wahrscheinlich Mr. Shaitana sowieso nicht umgebracht. Schon gar nicht, damit der ihn nicht verraten kann. Er hätte die Schuld auf sich genommen und wäre zur Not auch an den Galgen gegangen. Bei Dr. Roberts und bei Anne Meredith kommen wir nun in den Bereich echte Ermittlungen. Und diese beiden sind letztlich die, zwischen denen sich das Rennen entscheidet, sowohl was die Psychologie als auch was die Polizeiarbeit betrifft. Der Arzt hat den Mann einer Patientin umgebracht. Der drohte ihm nämlich, ihn wegen einer angeblichen Affäre mit seiner Frau der Ärztekammer zu melden. Es gab diese Affäre gar nicht, aber trotzdem war die Gefahr für Dr. Roberts offenbar real, so real, dass er sich zu einer Reaktion entschloss. Diese Reaktion, zwei kaltblütige Morde, ist natürlich ebenso überzogen, wie sie auch spontan ist. Nachdem Craddock ihn beschuldigt hat, ist Dr. Roberts in dessen Badezimmer, sieht dort den Rasierpinsel und weil er gerade Anthraxsporen mit sich herumträgt, ist der Mord schnell ins Werk gesetzt. Er handelt spontan, klug und mit dem, was er gerade hat. Und später, als Mrs. Craddock zu einer Impfung zu ihm kommt, ergreift er wieder die Gelegenheit und spritzt ihr ein tödliches Bakterium. Diese Morde und der Shaitana-Mord sind völlig unterschiedlich, was die Waffen betrifft. Aber die tiefe Struktur ist vergleichbar. Ein kaltblütiger Mord, spontan geplant und ausgeführt mit dem, was eben gerade da ist. Übrigens gibt uns hier Agatha Christie selbst im 8. Kapitel einen ungewöhnlichen Hinweis, denn Mrs. Oliver behauptet tief überzeugt, sie würde niemals den gleichen Plot zweimal in ihren Büchern verwenden. Poirot kontert das ganz kühl mit dem Hinweis auf der Lotusmord und das Geheimnis des Kerzenwachses. Zwei völlig unterschiedliche Verbrechen, aber die Struktur ist gleich und Ariadne Olivers Antwort ist, darauf ist noch niemand gekommen, außer Ihnen, Monsieur Poirot. Insofern, wenn man alles zusammennimmt, ist Dr. Roberts von Anfang an der Hauptverdächtige. Eigentlich muss er der Schuldige sein. Und dass das Ende, also seine Entlarvung, dann doch völlig überraschend kommt, zumindest für mich, das spricht unbedingt für das Können der Autorin. Dr. Roberts hat natürlich auch Glück, denn es gibt Anne Meredith als weitere handfeste Verdächtige. Sie hat ihre Arbeitgeberin ermordet vor einigen Jahren, weil die sie beim Stehlen erwischt hat. Poirot benutzt eine sehr teure Methode, um ihre Kleptomanie zu beweisen. Die Seidenstrümpfe, die er kauft und aus denen sie dann welche aussuchen soll, und sie lässt auch zwei Paar mitgehen, die kosten ihn nach heutigem Stand etwa 2500 Euro. Und was macht er dann mit den ganzen Strümpfen? Wir erfahren es nicht. Vielleicht wird es ein Hochzeitsgeschenk für Rhoda. Wie auch immer, dadurch hat Poirot ein Motiv für den Mord aus der Vergangenheit von Anne Meredith entdeckt. Ein einfacher Mord. Ein risikoloser Mord, wie Poirot es ausdrückt. Anne vertauscht die hochgiftige Hutfarbe und den allabendlichen Feigensirup, die in identischen Flaschen aufbewahrt werden. Und dann muss sie nur noch warten, bis ganz aus Versehen das Schlimmste passiert. Anne ist eine Mörderin aus Angst. Nie würde sie lange einen Mord im Voraus planen, aber wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt, dann schlägt sie zu, instinktiv, schlau, aber eben auch so, dass sie eine Chance hat zu entkommen. Insofern passt ihre Psychologie nicht ganz zu dem Mord an Mr. Shaitana, aber eine Garantie ist das nicht. Und von ihrer Psychologie her ist es auch unwahrscheinlich, dass sie Mrs. Lorimer ermordet hat. Von ihr hat sie schließlich nichts zu befürchten. Von ihr fühlt sie sich nicht in die Enge getrieben, aber auch dann, man weiß ja nie. Die Psychologie des vergangenen Mordes. Sie gibt Hinweise darauf, wer den aktuellen Mord, den an Mr. Shaitana, wir erfahren übrigens nie seinen Vornamen, wer den begangen hat. Und gleichzeitig liegen in diesen Ermittlungen, diesen Glimpses in die Vergangenheit, liegen doch kleine meisterhafte Charakterzeichnungen. Denn die Vergangenheit und Gegenwart von Anne Meredith beschreiben eine bittere Tragödie. Sie ist in gewissem Sinne gleichzeitig Täterin und Opfer. Es ist die bittere Geschichte einer Frau, die immer mithalten und mitfeiern will, deren Freundin sich alles leisten kann. Sie aber nicht. Eine Frau mit kleptomanischer Veranlagung, die letztlich tötet, damit ihre Lebensillusion nicht zerplatzt. Und die alle täuscht. Außer Mrs. Lorimer, die ihr allerdings den falschen Mord zutraut. Und sie täuscht sie deswegen, weil sie ist, was sie scheint. Die hübsche, schüchterne junge Frau, die Beschützerinstinkte triggert. Vor allem aber nicht nur den von Major Despard, der bei all seiner selbstbewussten Kantigkeit doch nicht besonders helle ist, was Beziehungen betrifft. In dieser Frau in Anne Meredith steckt aber auch die skrupellose Mörderin, die aus Angst zuschlägt, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt. Und dann kennt sie keine Gnade und keine Freundschaft. Dann ist auch die beste Freundin dran. Poirot schätzt sie von Anfang an richtig ein. Dr. Roberts ist ähnlich spontan wie sie, aber er ist viel abgeklärter. Er mordet eigentlich nicht aus Angst, na vielleicht ein bisschen, aber vor allem aus Lust am Risiko und aus einer Geringschätzung anderer Menschen heraus. Mrs. Craddock scheint er einfach deshalb ermordet zu haben, weil sie ihn genervt hat mit ihrem Anhimmeln und ihrer Verliebtheit in ihn. Das kann er nicht haben. Dann muss sie weg. Selbst wenn sie in Ägypten ist. Ja, es ist irgendwie schon ziemlich diabolisch. Wer ihm im Wege steht, ja, wer ihn nur genug nervt, lebt in Gefahr. Es wäre nicht einmal unbedingt nötig gewesen, Craddock zu ermorden. Naja, er hätte ja nur die Wahrheit sagen müssen oder man hätte der Frau vielleicht sowieso nicht geglaubt, aber er geht kein Risiko ein und tut das, indem er ein riesiges Risiko eingeht. Bei Mrs. Craddock habe ich es ja schon gesagt, wäre nicht notwendig gewesen. Okay, Shaitana, der ist eine echte Gefahr, aber Mrs. Lorimer? Die Spielpartnerin aus der entscheidenden Partie, seine Komplizin, ohne dass sie es irgendwie weiß, das war wirklich nicht notwendig. Aber es entspricht seinem Charakter. Und vielleicht auch, das ist allerdings eine Vermutung von mir, weil er ihr so nochmal beweisen kann, dass er grandios überreizen kann und damit durchkommt, dass er besser ist als sie, die mit kühlem Kopf genial Bridge spielen kann. Aber in diesem Fall täuscht er sich, auch wenn das für die arme Mrs. Lorimer natürlich bitter ist. Major Despard und Mrs. Lorimer kommen als Mörder von Mr. Shaitana von ihrer Psychologie her schon mal gar nicht in Frage. Sie hätten den Mord geplant, ausführlich geplant, sie hätten Plan A, B und C gehabt. Vor allem Mrs. Lorimer. Wahrscheinlich hätten sie gar kein Dinner als Tatsituation gewählt. Zu isoliert, zu wenig Verdächtige. Sie hätten unauffälliger gemordet, vielleicht auch wieder so, dass es überhaupt nicht als Mord zu erkennen ist. Wenn sie überhaupt gemordet hätten, Mrs. Lorimer hätte eine Entlarvung wahrscheinlich als gerechte Strafe empfunden, gerade angesichts ihrer eigenen tödlichen Krankheit. Und Major Despard hätte nur gemordet, wenn er das für völlig gerechtfertigt gehalten hätte und schon gar nicht, um seine Haut zu retten. Das Entscheidende, das Offensichtliche und mit das erste Indiz ist der Bridge Score. Diesen Score gibt uns Agatha Christie ganz Golden Age of Detection als Faksimile mit. Übrigens finde ich das in der englischen Erstausgabe netter gestaltet als in der deutschen Übersetzung, wo es nicht mehr richtig nach Handschrift aussieht. Wenn man so will, ist mit diesem Score alles klar, zumindest wenn man die Erläuterungen von Mrs. Lorimer im 11. Kapitel dazu nimmt. Auch wenn das für Nicht-Bridge-Spieler gar nicht so einfach ist. Denn da stellt sich Folgendes heraus. Im dritten Rubber bietet Mrs. Lorimer 3 Karo. Ein wenig später bietet ihr Spielpartner Dr. Roberts 7 Karo, was völlig wahnwitzig ist, aber alle Mitspielenden kennen ihn zu diesem Zeitpunkt, so ist er eben. Er spielt also auf einen Grand Slam. Das deutsche Wort Großschlemm finde ich irgendwie skurril. Dr. Roberts muss seinen Wahnwitz in diesem Spiel nicht ausbaden, denn zuerst hat Mrs. Lorimer Karo geboten. Und insofern ist es auch gut, dass er mit Mrs. Lorimer spielt, der besten Spielerin im Raum. Die ist zwar not amused, aber eine der anderen hätte das wahrscheinlich nicht so gut hingekriegt. Dr. Roberts auf jeden Fall ist nun Dummy, er spielt nicht weiter mit, hat also jede Zeit der Welt, um Mr. Shaitana zu ermorden. Die anderen sind währenddessen voll darauf konzentriert, Mrs. Lorimer daran zu hindern, den Grand Slam auch zu realisieren, denn es geht um viele Punkte, also auch um ein bisschen Geld. Niemand hat also die Muße, sich im Zimmer umzublicken. Aber Dr. Roberts hat auch unverdientes Glück, denn mit Anne Meredith kann er nicht gerechnet haben. Denn die verhält sich nervös, immer wieder, und sie macht dann auch den Fehler, dass sie den entscheidenden Teil ihrer Biografie unterschlägt, auch wenn es nur ein zeitlich ganz kleiner Teil ist. Dass sie ihn nicht erwähnt, wo doch ihre Arbeitgeberin stirbt, das vergisst man nicht so ohne weiteres, das macht sie natürlich verdächtig. Glück für den Mörder. Aber so ist er geht volles Risiko, er überreizt und nimmt mit, was er kriegen kann. Schon im 8. Kapitel macht Poirot außerdem eigentlich alles klar, indem er die Psychologie der Verdächtigen zusammenfasst. Und Fazit ist, auch wenn er es nicht ganz genau so ausspricht, es könnte Anne Meredith sein, aber der Favorit in diesem Rennen ist Dr. Roberts. Im 10. Kapitel versucht Dr. Roberts die Wahrheit etwas zu vernebeln, indem er behauptet, er habe den Grand Slam gewonnen. Das stimmt natürlich formal, denn er war Teil des Siegerpaares, aber er stellt es so dar, als ob er die ganze Arbeit gemacht hätte, während er eigentlich gar nichts gemacht hat. Hier haben Bridge-Kenner allerdings einen gewissen Vorteil. Ich hatte, als ich das Buch las, überhaupt gar keine Ahnung und habe den naheliegenden Schluss nicht gezogen. Im gleichen Kapitel allerdings bekommt Dr. Roberts, wie an anderer Stelle auch die anderen Verdächtigen, eine Frage vorgelegt von Hercule Poirot, nämlich die Frage, was sich denn an Einrichtungsgegenständen in diesem Raum, diesem Tatort befunden habe. Und das Erinnerungsvermögen des Doktors ist hier fantastisch. Und das zeigt, und vielleicht hat Poirot die Frage deshalb gestellt, ihm wäre am ehesten, auch unter Stress, ein Stilett aufgefallen, das sich dekorativ auf einem Tischchen als Mordwaffe anbietet. Poirot streut hier übrigens eine etwas rätselhafte Bemerkung ein. Dr. Roberts habe sich an die entscheidende Sache nicht erinnert, aber das sei auch kein Wunder, es hätte ihn überrascht, wenn er es gewusst hätte. Es wird nie aufgeklärt, um welches entscheidende Ding es sich handelt. Ist es die Mordwaffe? In der Tat wäre es seltsam gewesen, wenn Dr. Roberts sie erwähnt hätte, aber was trägt es aus? Noch rätselhafter ist die Anspielung auf Sherlock Holmes. In der Geschichte Silver Blaze hat ein Hund in der Nacht nicht geheult, obwohl das ein erwartetes Verhalten gewesen wäre, und das war dann für Sherlock Holmes das entscheidende Indiz gewesen. Diese Geschichte wird oft zitiert, heute würde man das ein Meme nennen, aber was der Zusammenhang zu Cards on the Table ist, erschließt sich mir nicht wirklich. Vielleicht will Poirot sich einfach einen Scherz mit Dr. Roberts machen, denn der ist nun tatsächlich völlig verwirrt. Insofern vielleicht ganz einfach nur eine groß angelegte Vernebelungstaktik. Denn letztlich ist es für Poirot entscheidend, dass der Arzt wahrscheinlich das Stilett sofort gesehen hat, als er in den Raum kam, was natürlich nicht heißt, dass er es auch verwendet hat. Im Gegensatz zum Mobiliar und den Dekogegenständen, mit denen das Zimmer geschmückt ist, ist Dr. Roberts Gedächtnis völlig überfordert, als er die Bridge-Partie wiedergeben soll. Mrs. Lorimer glänzt da ja erwartungsgemäß grandios. Später schiebt Poirot die Aussetzer von Dr. Roberts darauf, dass der Arzt eben wegen des bevorstehenden Mordes nicht ganz bei der Sache gewesen sei. Das ist plausibel. Ich vermute, Dr. Roberts wird ein wenig auf Bridge-Autopilot gespielt haben, bis zu dem entscheidenden Punkt, an dem er sein Ablenkungsmanöver starten konnte. Aber ein entscheidendes Indiz ist dann doch nicht, denn auch der Major konnte sich nicht so wirklich erinnern und der ist ja nun nicht der Mörder gewesen. Am Ende überreizt Dr. Roberts dann tatsächlich unwiderruflich. Nicht nur, weil ein weiterer Mord ein weiteres Verbrechen ist, auch weil er eigentlich nichts zu befürchten hat. Ja, okay, er weiß nicht, dass Anne Meredith sich bereitwillig immer verdächtiger macht und dann auch noch ertrinkt und insofern eine wunderbare Schuldige ist, auf die man alles schieben kann. Aber eigentlich muss Dr. Roberts ja nur stillhalten. Poirot hat bis zum Ende keine Beweise und er muss dann einen Zeugen erfinden. Das kann er aber erst für den Mord an Mrs. Lorimer, der deshalb sowohl genial wegen der Bekennerbriefe und der waghalsigen Verschleierung des Zeitpunktes ist, als auch total plump. Der Einstich der Spritze ist deutlich zu sehen. So begeht Dr. Roberts einen weiteren Mord, es wird glücklicherweise sein letzter gewesen sein. Ein wenig in seinem Schatten versucht Anne Meredith, ihre Freundin umzubringen. Eine echte Panikreaktion und eine, die sie selbst das Leben kostet. Das verpfuschte Ende eines völlig verpfuschten Lebens. Eine Tragödie, aber wirklich viel Mitleid habe ich nicht mit ihr. Es könnte unbefriedigend sein, dass Poirot keine Beweise hat und am Ende zu einem Taschenspielertrick greifen muss. Übrigens ganz ähnlich wie Miss Marple in den meisten Fällen. Aber für mich ist es nebensächlich. Denn durch seine Ermittlungsmethode und durch die Psychologie, wie er es nennt, weiß Poirot, und wissen wir es auch, wer es gewesen sein muss. Ohne Zweifel. Der Trick mit dem Fensterputzer ist allerdings notwendig, um das ganze gerichtsfest zu machen, weil eben solche psychologischen Erkenntnisse keine gerichtsfesten Beweise sind. Zumindest nicht so wie ein Zeuge, der gesehen hat, wie er eine Spritze da reinsticht. Man muss natürlich auch sagen, der Mord an Mrs. Lorimer wäre wahrscheinlich sowieso herausgekommen. Da hat er dann nun wirklich zu stümperhaft und risikoreich gehandelt, denn die Einstichstelle war zu deutlich zu sehen. Und naja, das sozusagen Mrs. Lorimer sich selbst eine Spritze gegeben hat, das war dann nun irgendwie, wäre wahrscheinlich doch zu unwahrscheinlich gewesen. Insofern war das der entscheidende Fehler und ich gönne Poirot einen glanzvollen Auftritt, auch wenn er auch ohne diesen Auftritt ans Ziel gekommen wäre. So viel also nochmal zu Cards on the Table. In der nächsten Folge schließen wir tatsächlich das Jahr 1936 ab mit einer interessanten Kurzgeschichte, natürlich wieder mit Hercule Poirot. Bis dahin, alles Gute.